Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit diesem ja verheißungsvollen Wort aus dem Lukas-Evangelium grüße ich Sie ganz herzlich. Das ist der Wochenspruch und der lässt uns ahnen, was eines Tages wieder bei uns sein wird. Wir werden alle an einem Tisch sitzen. Darauf freue ich mich besonders. Und so lasst uns miteinander diesen Gottesdienst feiern im Namen des ewigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Amen. Dritter Sonntag nach Epiphanias, also immer noch in der Epiphanias-Zeit. Der Weihnachtsbaum leuchtet noch, der Stern sowieso. Gott erscheint, Epiphanie. Und wo Gott erscheint, so glauben wir, müssen Krankheits- und Todesmächte weichen. So haben wir es erfahren. Und Normen und Herkunft spielen für Gott keine Rolle. Der Anruf Gottes in Not, aber auch der Blick darauf, dass Gott erlöst und die Dankbarkeit darüber, kommt in Worten des Psalm 86 zum Ausdruck, den wir gemeinsam beten wollen in diesem kleinen blauen Heft, Seite 90, Nummer 75. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Lebens.
In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhöhen.
Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust.
Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren.
Dass du so groß bist und wunderlich und du allein Gott bist.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Ja. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, erzählen will ich von allen seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Gott voll ungeahnter Möglichkeiten, zu dir kommen wir, weil wir deine Kraft brauchen. Schenke uns Kraft und Mut, einen Mut, der unsere Ängste überwindet, Fantasie, die unseren Träumen Flügel leiht. Lass uns spüren, was uns lebendig macht und Leben in deine Schöpfung hineintragen. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn ihr Völker allzumal, dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnad in Christus, seinem Sohne. Das Wochenlied Nummer 293, wir können nicht einstimmen singend, aber vielleicht innerlich. Sie können die Nummer auch aufschlagen im Gesangbuch 293.
Thank you. Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 5. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage auch euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Lob sei dir, o Christe.
Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird. Amen. Alle Jahre wieder muss ich es erinnern, oder Sie wissen es natürlich, möglicherweise, was Knüt ist. Na, wer weiß es? Ah, Verhalten. Sie trauen sich nicht, es zu sagen. Naja, spätestens seit der IKEA-Werbung müsste man eigentlich wissen, was es bedeutet, nämlich dann, wenn Knüt ist in Schweden, da ruft man Knüt und dann fliegen die Weihnachtsbäume aus den Fenstern. IKEA meinte, man sollte die Möbel rauswerfen, muss man aber nicht nachmachen. Weihnachtsbäume reichen, glaube ich. Wenn ich also das Fenster öffne und auch in diesem Jahr Knüt rufe, dann wissen Sie, jetzt kommt gleich der Baum geflogen. Die meisten in Haldensleben haben ihn wahrscheinlich schon weg. Der steht auch noch, wird in der nächsten Woche hier auch vermutlich noch weggeräumt werden. Bei uns steht das jedenfalls an und dann wird es, naja, immer weniger. Die Erzgebirgsengel werden weggepackt und die Räuchermänner, die bei uns noch stehen und so weiter, bis dann nur noch der Stern leuchtet und nach dem 2. Februar wird auch der wieder abgehängt. Ja, dann ist alles wieder verpackt, auch Jesus, auf dem Dachboden. Das wird ihm nicht gefallen, wenn er verpackt auf dem Dachboden ist. Es wäre schade, glaube ich, wenn Jesus nur alle Jahre zum Weihnachtsfest heruntergeholt würde und aufgestellt in die Krippe. Ich glaube aber, auf vielen Dachböden ist das so, da ist Jesus verpackt das ganze Jahr über und dann Weihnachten oder im Advent kommt er wieder runter. Ja, ich könnte fast sagen, wer traut ihm noch etwas zu? Gewiss, einige Fromme sind es schon. Und Sie, trauen Sie Jesus noch etwas zu? Traut die Mehrheit der Christen Jesus noch etwas zu? In unserer Kirche, in unserer Welt? Natürlich gerät man schnell in den Verdacht, ultra fromm zu sein, gar evangelikal, wenn man zu Jesus betet. Der abgewählte US-Präsident, dessen Namen wir gar nicht mehr gern nennen, der stellte sich ja auch als gläubigen Christen dar. Ob er wirklich geglaubt hat, was er geglaubt hat, wie er Jesus geglaubt hat, das wissen wir nicht. Sei auch dahingestellt. Ich habe den Verdacht aber, dass die meisten Christen an Jesus gar nicht so recht glauben. Dass sie vielleicht mehr ihrer eigenen Kraft und Stärke vertrauen. Übrigens, nicht nur Christen tun das. Es scheint mir allgemein verbreitet, dass gläubige Menschen in ihrer Religionspraxis zwar irgendwie drin sind, diese leben, Gottesdienste feiern, Gebete sprechen, ich glaube auch ernsthaft, und dass sie auch fasten, in manchen Religionen ist das ja viel üblicher als bei uns, aber dass sie am Ende doch scheinbar weniger auf Gott vertrauen, als sie es eigentlich wollen. Zwischen Gläubigen verschiedener Schattierungen nämlich ist, das können wir überall sehen, Misstrauen, Streit, gar Krieg. Seit Jahrzehnten ist Krieg zwischen Arabern und Israeliten, zwischen Menschen, die zu Allah beten und jenen, die zu Gott beten, den manche Yahweh nennen. Also im Grunde zwischen gottgläubigen Menschen, nicht etwa zwischen Atheisten. Und es ist doch seltsam, obwohl sie beten, dass sie doch so wenig an die heilvolle Macht Gottes glauben, mehr auf die eigene Kraft und Stärke oder gar Stärke ihrer Waffen vertrauen. So ist doch die Frage durchaus erlaubt, gar geboten. Sie drängt sich für mich jedenfalls auf, wessen Geisteskind sind Sie, sind wir? Wie sehr vertrauen wir darauf, dass Gott Heil bewirkt? Die Rechtgläubigen scheinen eher Ungläubigen zu ähneln, und wenn man die Evangelienlesung, die wir gerade gehört haben, vom Hauptmann von Kapernaum hört, so scheint es da eben gerade umgekehrt, dass ein Ungläubiger oder ein scheinbar Ungläubiger es ist, der viel mehr auf die Heilskraft Jesu vertraut, als es die Gläubigen tun. Wie oder was den Hauptmann veranlasst hat, so zu glauben, so zu reden, das wissen wir nicht genau. Es ist nur angedeutet. Wir wissen wenig. Ein Hauptmann, also einer, der in Uniform dem römischen Heer damals diente übrigens, ein Mann, der auf jeden Fall kein Jude war. Nach jüdischem Verständnis war er also ein Ungläubiger. Aber er hat von Jesus gehört. Er war, so würde ich sagen, von dem, was er von Jesus erfuhr, innerlich ergriffen. So sehr, dass er ihm dann sagte: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hauptmann wusste, dass der Jude Jesus nicht in sein Haus kommen kann. Das ging nach jüdischem Verständnis nicht. Aber er glaubte so sehr an Jesus, war von ihm so sehr überzeugt, dass er meinte, ein Wort von Jesus könnte ausreichen. Offensichtlich hatten solch einen Glauben in der sonstigen Umgebung, in der Jesus sich aufhielt, nur wenige. Ja, nicht einmal die Jünger offensichtlich. Der Hauptmann aber hatte so einen Glauben. Deswegen habe ich mich selbst gefragt, wie geht's mir eigentlich? Und bin ich Menschen begegnet, die solch einen Glauben haben? Umgekehrt, ich könnte gleich mehrere umgekehrt aufzählen, deren Glauben längst auf Traditionsgut geschrumpft ist oder mindestens wenig lebendig wirkt. Unter lebendig verstehe ich wenig hoffend. Wenig hoffend, dass Veränderung und Entwicklung noch möglich ist, auch wo es unmöglich erscheint. Ich habe mich also umgeschaut und versucht, mich zu erinnern. Wo habe ich Menschen gesehen, erlebt, ich sage mal in besonderer Weise vielleicht, weil so etwas bleibt ja im Gedächtnis hängen, die ja offensichtlich Gott etwas zutrauen oder von der Botschaft Jesu ergriffen sind. Mir fiel zuerst Sven ein, ich weiß gar nicht, ob ich von dem schon mal erzählt habe, ein Magdeburger, der mit Kirche nichts am Hut hatte, den ich im Gesellschaftshaus traf nach einem Vortrag und der dann auf mich zukam und sagte, meine Frau hat mich gebeten, mitzukommen. Und wir müssen mal reden miteinander. Ja, und irgendwie war es für ihn so, dass er meinte, er wolle mehr wissen davon. Er hat einen Taufkurs besucht und hat sich dann taufen lassen. Das war für ihn ein langer Weg und das war für ihn auch eine Änderung seines Lebensentwurfs. Und so war für ihn klar, die Fragen, wie weit ist Christus für mich, für mein Leben wichtig? Teile ich die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod? Und will ich in der Nachfolge Jesu leben, also diesen Spuren folgen? Die Entscheidung würde sein Leben verändern, das wusste er. Wie gesagt, er ließ sich taufen und ich glaube, es hatte sich sein Leben inzwischen schon verändert. Es war ja ein Prozess. Meistens geht das nicht so, dass man sagt, heute ist es anders, ab 15.30 Uhr bin ich Christ. Ja, und da ist noch ein prominenter etwas, was mir so in Erinnerung ist, dass mir das gleich wieder eingefallen ist, habe ich vielleicht auch schon mal genannt, aber es ist schön, so etwas mal wieder zu erinnern und zu hören. Es geschah übrigens auf einem Kirchentag, dem letzten, der in Frankfurt war, schon ein paar Jahre her, es soll ja dieses Jahr wieder einer dort sein. Da gab es ein Podiumsgespräch mit Margot Käßmann und Gregor Gysi. Und Gregor Gysi hat gesagt, ich habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. In einer gottlosen Gesellschaft gehen alle Wertmaßstäbe verloren. Diese werden zu einer Kommerzialisierung des gesamten Lebens führen. Maßstab für ein christliches Leben seien die Bergpredigt und Jesu Umgang mit den Ausgegrenzten. Durch die Bibel ziehe sich ein Gleichheitsgedanke, nach dem alle Menschen unabhängig von Geschlecht oder Hautfarbe gleichwertig sind. Er selbst sehe sich nach der Lektüre des Neuen Testaments zwar als Heide, zu dem die Religion noch nicht gekommen sei, freilich nicht als Atheisten, weil darunter gemeinhin ein Kämpfer gegen Religion verstanden werde. Zitat, ich habe Religion immer geschätzt, ohne in diesem Sinne religiös zu sein. Ja, das fand ich sehr beachtlich. Freilich ist damit Gregor Gysi nicht gleich der moderne Hauptmann von Kapernaum. Er ist einer, wie er von sich selbst sagt, der nicht an Gott glaubt. Oder noch nicht. Aber immerhin ist er von Jesus angerührt, sodass er sagte, ich glaube an die Möglichkeit des Menschen, sich zu verändern. Ja, liebe Gemeinde, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auf ein Wort hin etwas heil werden kann, dass Menschen sich verändern, dass Erstorbenes zu neuem Leben kommt, dass das Gute sich durchsetzen wird, das ist kein naiver, sondern ein starker Glaube. Diesen Glauben möchte ich auch gern haben, möchte ich teilen. Diesen Glauben möchte ich gern, dass er sich in unserer Kirche, in unserer Gemeinde ausbreitet. Ich möchte ihn da stärker verspüren. Und gut, dass der Glaube daran, dass sich das Gute durchsetzt, ab und an einen starken Schub bekommt, starke Nahrung. Letzte Woche, Sie haben es alle mitgekriegt, durch die Wahl und Einsetzung des neuen US-Präsidenten, glaube ich, ist es ein starkes Zeichen gewesen, dass das Gute sich durchsetzen kann. In dem Falle für das Weltklima zum Beispiel, wie wir es in Nachrichten vernehmen durften, auch für die Begrenzung der Atomwaffen. Gewiss wird sich die Welt nicht von heute auf morgen ändern. Naja, vielleicht ja doch. Wer weiß. Vielleicht bin ich schon wieder zu kleingläubig. Aber wie auch immer, ich möchte, dass sich der Glaube an eine sich erneuernde Welt und darüber hinaus durchsetzt und nicht gleich dem Jesuskind auf dem Dachboden verpackt wird. Ja, und wenn Sie bei mir mal den Eindruck haben, naja, jetzt ist er ein bisschen kleingläubig geworden, jetzt hofft er nicht mehr, dann fragen Sie mich ruhig, ist dein Glaube auf dem Dachboden? Und umgekehrt möchte ich mir gern erlauben, Ihnen diese Frage auch stellen zu dürfen. Schön wäre doch, wir würden uns gegenseitig darauf besinnen, dass es wichtig ist, den Glauben wachzuhalten. Den Glaube, der sich auf Jesus richtet, trotz Corona und trotz Knut übrigens. In diesem Sinne. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Bruder. Amen. Wenn Sie den Text verfolgen wollen, dieses schönen Epiphanias-Liedes, dann müssten Sie die Nummer 72 aufschlagen. O Jesu Christ, wahres Licht.
Sammlung ist für die Aus- und Weiterbildung und der Supervision von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit sowie für die eigene Gemeinde bestimmt. Die Sammlung erfolgt wie gewohnt am Ausgang. Die Kollektenkörbe sind mit dem entsprechenden Kollektenzweck gekennzeichnet. Vielen Dank für die Kollekte vom letzten Gottesdienst für die Diakonie Mitteldeutschlands in Höhe von 50,30 € und für die eigene Gemeinde 167 €.
Ja, vielen Dank. Ich ergänze das gern noch. Es gäbe natürlich zu den Texten sowohl des Matthäus-Evangeliums als auch des Lukas-Evangeliums und der anderen noch viel mehr zu sagen zum heutigen Sonntag. Es gibt am dritten Sonntag nach Epiphanias, finde ich, immer die spannendsten Predigttexte in der Epiphanias-Zeit. Es lohnt sich also, nächstes Jahr am dritten Sonntag nach Epiphanias wiederzukommen. Aber natürlich auch schon vorher, allerdings nicht am kommenden Sonntag. Und einschließlich der folgenden Sonntage bis zum 14. Februar hat der Gemeindekirchenrat beschlossen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Es hat verschiedene Gründe, die kann ich gar nicht jetzt alle erklären oder ausbreiten. Das eine ist ja der Aufruf der Bundesregierung, in besonderer Weise der Zeit jetzt geschuldet, achtsam zu sein. Und wir meinten, wir als Gemeinde sollten das auch als Zeichen in die Öffentlichkeit tun. Das andere ist auch, dass Sie merken, es ist bei uns mitunter schwierig, die Regeln einzuhalten. Und so bitte ich Sie heute in besonderer Weise auch, nach dem Gottesdienst nicht mehr hier im Raum zu verweilen und nicht Dinge miteinander zu teilen, die man natürlich gerne teilen möchte. Das verstehen wir, aber wir bitten, da rücksichtsvoll zu sein. Ja, und wer nächste Woche zur Bibelwoche kommen möchte, geht es leider auch nur digital. Bibelwoche an zwei Abenden, Dienstag und Donnerstag, eigentlich mit Pfarrer Kobert aus der katholischen Gemeinde, doch er ist zurzeit in Quarantäne, kann also nicht teilhaben. Insofern zweimal ein Abend, den ich gestalten werde. Und wenn Sie teilhaben wollen, dann müssen Sie sich über die Zoom-App einwählen. Auf unserer Internetseite ist der Link geschaltet, beziehungsweise auf einem kleinen Zettel, der hinten in der Kiste mit den Bibelwochenheften liegt, den können Sie einfach mitnehmen. Da ist die Adresse bzw. ein QR-Code. Das Heft können Sie auch mitnehmen. Da haben Sie im Grunde alles, was Sie für die zwei Abende brauchen. So, mehr sage ich jetzt nicht an. Das ist genug der Worte. Lassen Sie uns an dieser Stelle noch ein Gebet sprechen, eine Fürbitte für andere und für uns selbst. Gütiger Gott, dass sich das Gute durchsetzt in unserer Welt, in unserem Land und dass die Schwachen im Blick sind, das bitten wir. Dass etwas heil wird, dass Menschen nicht mehr sterben an dem unsäglichen Virus und dass wir trotz Ungeduld Hoffnung behalten, das bitten wir. Dass die Kinder von Luam Habte endlich die Genehmigung bekommen, zu ihrer Mutter zu dürfen. Dass Menschen nicht mehr, die zusammengehören, getrennt sein müssen, nicht mehr flüchten müssen, das bitten wir. Auch wenn unser Glaube oft schwach ist, vertrauen wir auf dich, beten zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne dich der ewige, treue, barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Es gibt noch ein Orgelnachspiel mit unserem Kantor Johannes Kirschberg, dem ich herzlich danke, und auch Frau Benzel, vielen Dank für Küster- und Lektorendienst.